Legt euch einfach nur mal schön die Hände auf, schnappt euch euer Nachbar und setzt, das machen wir heute einfach den ganzen Tag über, von daher gewöhnt euch dran, ja? Wer Probleme hat mit Berührungsängste am Ende des Tages, sind die weg. Und betet einfach über euren Nachbar, eure Nachbarin, ich segne euch mit offenen Augen, offenen Ohren, einem offenen Herz, Christus zu erkennen. Und ich segne deinen Geist, dass du zuerst hörst, bevor dein Verstand hört. Und jetzt lehnt euch schön zurück und trinkt was von Gott. Wenn ihr nicht wisst wie, dann atmet einfach ein. Er ist Geist, er ist Atem. Ha. So. Das ist eine Aufwärmübung. Ja. Ich bin ein bisschen weit weg, wenn ich... Ist alles vollbracht, ja oder nein? Ja. Ansonsten wäre das hier, gell, so. Ja, aber, gell? Das ist immer so, ja, aber. Jetzt müssen wir das definieren, was ist wirklich vollbracht, was ist nicht vollbracht, was ist ein Prozess, wo dürfen wir uns schon drin ausruhen, wo dürfen wir weiter wachsen, wo dürfen wir Sachen durchbeten, durchbrechen, wo dürfen wir drin ruhen, wo dürfen Werke in unserem Leben groß werden, wo darf Frucht wachsen, was ist da der Unterschied und wie passt Jesus in das ganze Ding rein? Weil wir leben schon unser Leben lang in irgendwas, und das haben wir gehört, wir leben in einem christlich-westlichen Land, ja, westlich auf jeden Fall, und man hört irgendwas, man war irgendwann mal im Konfi-Unterricht, dann hat man was von einem Kreuzigungstod gehört und wahrscheinlich, wenn jemand stirbt, dann war irgendjemand sauer und dann irgendwie hätte ich da hängen sollen, das heißt, ich habe es ja verbockt, das heißt, Gott war wahrscheinlich auf mich sauer, Jesus schmeißt sich so Rambo-mäßig vor den Zorn des Vaters, hängt am Kreuz und ich stehe da und sage einfach nur, danke, er vergibt mir jetzt. Oh. Und jetzt stehe ich so als Christ da und versuche irgendwie durch die ganze Brille, die ich mein Leben lang auch schon auf hatte und mir einfach durch die Umstände, versuche ich die Bibel zu lesen und merke, dass ich manche Dinge vielleicht ganz anders lese, wahrnehme und interpretiere, als das Jesus sich eigentlich gedacht hat. Weil unterm Strich, wenn das Gottesbild, das wir vom Vater haben, nicht in die Person Jesu passt, dann ist es falsch. Wirklich. Wenn das Gottesbild, das Vaterbild, das wir haben, nicht in die Person Jesu reinpasst, dann ist es nicht richtig. Deswegen kam Jesus und hat gesagt, Jungs, Mädels, ihr kennt ihn noch nicht so. Ich weiß, ihr seid schon Jahrtausende als Menschheit mit Gott unterwegs und er offenbart sich immer mehr so. Ich bin dein Versorger, hey, du schuldest mir nichts mehr. Ich bin dein Heiler, ich mein's wirklich gut mit dir. Ich bin dein Durchbrecher, ich bin dein Friede. Ich bin der Anfang und ich bin's Ende, ich bin dein Alles. Und immer, immer, immer wieder hat die Menschheit gesagt, ja, aber. Und dann kam Jesus und sagt, endlich, jetzt, ich zeige euch mal, wer der Papa ist. Und der Philipp stand mit Jesus im Zimmer, als Jesus das gesagt hat. Dann sagt er zu Jesus, Herr, zeig uns den Vater und es wird uns genügen. Und dann steht Jesus oder sagt, oh, Philipp, bin schon so lange bei dir und du hast immer noch geblickt. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Er guckt mich an, fasst mich an, wer ich bin. Ich bin die vollkommene Darstellung, die Manifestation des unsichtbaren Gottes. Nicht irgendein Schatten von der Herrlichkeit. Ich bin nicht irgendwie Gott zweiten Grades. Ich bin nicht irgendwie einer, der, ich war mal dort, aber jetzt bin ich auf der Erde, deshalb bin ich nimmer so heilig und nimmer so Gott. Ich bin 100% vollkommen mehr Gott, als ich jetzt gerade vor dir stehe, gibt's nicht. Das passt nicht in unser Gottesbild rein. Ja? Denn mit Jesus, da können wir. Und dann, sobald wir in den Thronsaal Gottes kommen, dann herrscht aber Ehrfurcht, die herrscht aber Jesus. Aber da interpretieren wir es irgendwie anders. Da schmeißen wir uns voller Demut inbrünstig, klopfen uns auf die Brust und beten ihn an Und er ist würdig. Aber wenn wir das nicht in der Person Jesus sehen, dann dürfen wir unser Gottesbild, das wir haben, hinterfragen. Amen. So. Jesus ist kommen, Grund ewiger. Yes. Gibt ein paar Pietisten unter uns. Jesus ist der Mittler. Im 1. Timotheus 2 sagt Petrus zum Timotheus, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Das habe ich gelesen und habe gesagt, da ist ja. Gott, der Vater, wie Zeus, ja, sitzt irgendwo auf seinem heiligen Tempel und die Menschheit ist hier. Und wir wissen, wir sollten eigentlich dort drüben sein, wir schaffen es aber irgendwie nicht. Und jetzt kommt Jesus als der Mittler. Und so wie ich das gelesen habe, war es eher so ein Mediator. Ja? Der hohe Priester im Alten Testament, dieses Verständnis habe ich gehabt. So, hohe Priester hört was von Gott, das ist auch das Prophetische, und er gibt es dann an das Volk weiter. Und das Volk, das macht was, das opfert was, das sagt irgendwas, das betet irgendwas. Und der hohe Priester, der Mittler, der übersetzt es, ja? Und der gibt es so an Gott weiter. Und so habe ich gedacht, so ist mir die Bibelstelle auch interpretiert worden. Jesus stellt sich zwischen Gott und Mensch und dient jetzt so als Mittler. Da ist Vergebung in Jesus, das ist die Brücke, die zwischen Gott und mir geschlagen worden ist. Und ich darf jetzt zu Gott kommen. Das Problem ist, Jesus war nie ein Mediator zwischen zwei verfeindeten Fronten, sondern er ist der Mittler in sich selber. Er ist der Mensch, Christus, Jesus. Wenn man noch die zwei Fronten hat, dann ist es ein Paradox. Der Mensch kann nicht Christus sein. Versteht ihr das? Das sind zwei Fronten, die scheint verfeindet sind, Menschheit und Gott. Aber der Mittler ist der Mensch, Christus Jesus, der in sich den Bund mit sich geschlossen hat, ohne dich. Da hast du nichts zu sagen gehabt. Warst du dabei vor 2000 Jahren? Ja, kommen wir nachher noch drauf. Mysteriös, auf eine mysteriöse Art und Weise warst du doch dabei. Aber trotzdem, Jesus hat dich nicht gefragt, du warst nett. Ja, du durftest da nicht wählen, ja, das ist ein gutes, nö. Jesus hat es einfach gemacht. Jesus ist der Mittler. In Epheser 2, schreibt mit, schreibt euch wenigstens die, heute kriegt ihr ganz, ganz viel Bibelstellen, okay? Schreibt mit und dann könnt ihr die Bibelstellen irgendwann mal später nachschlagen. Und bevor ich weiter predige, ihr müsst mir nicht alles glauben, okay? Ihr tut euch selber einen Gefallen, wenn ihr es tut. Denn spätestens im Himmel werdet ihr rausfinden, dass ich recht hatte. Das ist wirklich so. Ich sage das mit absoluter Ehrfurcht, ganz im Ernst. Ansonsten werde ich hier falsch am Platz mit dem Mikro. Aber trotzdem, ich sehe stückweise und ihr seht stückweise. Und wir sind zusammen auf dem Weg. Amen. Aber wir haben was geschmeckt, wir haben was gespürt, wir haben was gekostet, wo wir sagen, das ist so gut. Und wir verstehen noch gar nicht alles. Und wie der Uwe das vorher gesagt hat, es braucht wahrscheinlich die Ewigkeit, bis wir verstehen, wer Gott ist und wie herrlich er dich und mich gemacht hat. Bill Johnson hat mal was ganz Krasses gesagt. Er hat gesagt, wenn wir Jesus aus den Augen verlieren würden, dann wäre es einfach, uns selber anzubeten, wegen der Herrlichkeit, die er in uns platziert hat. Du bist so herrlich, dass wenn du vergessen würdest, von wem das kommt und zu wem das hinkommt, wäre es sehr, sehr einfach für dich, dich selber anzubeten. Und wenn du denkst, oh, das würde ich niemals machen, dann hast du nicht verstanden, wie herrlich du bist. Aber 100%, du bist so herrlich. So herrlich. Wirklich so herrlich. Leg mal deinem Nachbar die Hände auf und sag, du bist so herrlich. Ja. Und so, wie so ein gutes Steak, mariniert mal so ein bisschen euer Nachbar in der Herrlichkeit, sagt, Du bist so herrlich, da darf einfach mehr Herrlichkeit rein. Jetzt. Ha, Epheser 2. Da schreibt Paulus wieder über Christus, den Mittler. In diesem Kontext ist aber nicht zwischen Mensch und Gott, sondern eher zwischen Heiden und Juden. Aber das ist trotzdem wichtig. Jetzt aber, Epheser 2, 13 bis 18, lass schön mitschreiben. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, Deutsche, weil ihr seid Heiden, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat uns beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzung beseitigt, um die zwei Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. Was hat Jesus gemacht? Da war Feindschaft zwischen dem auserwählten Volk Gottes und den Heiden. Und in und Jesus hat die, da gehen wir irgendwann mal heute nochmal drauf ein, was Jesus mit der ganzen Menschheit gemacht hat. Wahrscheinlich du später, schnappt sich die Menschheit und nagelt sie mit sich ans Kreuz und hat nicht gefragt, ob du Jude bist oder Heide bist, sondern er schnappt alle. Und die Feindschaft zwischen Auserwählt und Nicht-Auserwählt hat ein für alle Mal in Christus sein Ende gefunden. Und jetzt nicht nur, dass die Menschheit als eins ist, sondern jetzt mit Gott im Frieden ist. Das war sein Plan. Das ist sein Wohlgefallen. Die Engel, die am Heiligabend, ob das wirklich der 24. war, sehen wir dann, verkündigt haben, Ehre sei Gott in der Höhe. Und was? Frieden auf Erden, den Menschen seines... Oh, die Donna, die, da schnackelt euch nachher wirklich alles, wenn die da über den Wohlgefallen Gottes das aufmacht. Was, wie sehr er sich an dir, ich sag das ganz mit Absicht, ergötzt. Da ist so viel Herrlichkeit in dir. So, wirklich. So. Kleiner Schwank aus meiner Jugend. Der alte Bund. Okay. Und da möchte ich geschwind nochmal erklären, was mit dem alten Bund, nee, wie das Neue Testament über den alten Bund schreibt. Weil wir denken immer, ja, 10 Gebote, das lernen wir sogar noch im Konfi-Unterricht. Wisst ihr das? Ja? Ist ja auch gut, ja? Niemanden umzubringen ist ja auch nichts Dummes, ja? Und zu stehlen ist, macht lieber nicht. Trotzdem, der alte Bund, der hat Anforderungen an die Menschheit gestellt, die Menschheit niemals hat erfüllen können. Niemals. Das war unmöglich. Manche haben es immer mal wieder probiert und dann hat die Menschheit es so hingekriegt, dass wir halt ein paar Gebote wichtiger gemacht haben als ein paar andere und haben gesagt, gut, wenn wir die halten, dann unterm Strich haben wir das Gesetz ja gehalten. Ja? Da sagt Jesus, nö, Jungs und Mädels, ihr habt gehört, ihr sollt ein Ehe brechen, ich aber sag euch, wenn ihr bloß irgendeinem Mädel hinterher guckt und denkt, Ehe gebrochen. Ja? Ihr habt gehört, ihr sollt nicht morden, wenn euch euer Bruder heute auch mal richtig auf den Keks geht. Gebot gebrochen. Und es war so, als ob Jesus das bisschen, wo man noch versucht hat, das kriege ich vielleicht noch hin in meiner eigenen Kraft, hat Jesus gesagt, vergiss es. Es ist unmöglich, aus dir selber raus Gott zu gefallen. Denn er hat dich aber auch nicht dazu erschaffen, aus dir selber raus irgendwas leisten zu müssen. Das war nie sein Plan. Jetzt ein paar Bibelstellen, ganz viele. Von daher schreibt ganz schnell mit, wenn ihr Steno schreiben könnt, umso besser. Apostelgeschichte 15, 10. Das Gesetz ist ein Joch, das niemand tragen kann. Römer 3, 20. Durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Aber durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch vor ihm gerecht. Römer 4, 14, wenn das Gesetz funktionieren würde, wäre der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung wäre aufgehoben. Römer 4, 15, das Gesetz bewirkt Zorn. Römer 5, 20, durch das Gesetz nimmt die Sünde zu. Ja, wir haben Sünde im Lager, was machen wir? Bisschen mehr Gesetz predigen. Weil die Jungs, die haben die Gnade bisschen zu leicht auf die Schulter genommen. Ja, da muss man wieder ein bisschen Zucht und Ordnung. Sagt die Paulus, nein, wenn man das Gesetz predigt, dann nimmt die Sünde zu. Oh. Genau das Gegenteil. Christen, Römer 7, 1 bis 6, sind vom Gesetz befreit worden. Römer 6, 16, Christen sind nicht unterm Gesetz. Römer 7, 7 bis 12, das Gesetz ist gut und heilig, es macht dich aber nicht gut und heilig. Huh. Römer 7, 10, das Gesetz, das Leben verspricht, hat mir nur Tod gebracht. Bis jetzt noch nichts Gutes über das Gesetz, oder? Römer 7, 13, das Gesetz macht mich überaus sündig. Genau das Gegenteil von dem, was wir immer versucht haben zu machen. Herr, ich probier's ein bisschen mehr, ich faste noch mehr, ich halte mich noch mehr an die Regeln. Paulus sagt, das macht dich überaus sündig. Denn die Kraft der Sünde ist was? Das Gesetz. Da holt die Sünde die Kraft raus. Denn ohne das Gesetz, na, das können wir nachher drauf rein. Römer 8, 2 bis 3, das Gesetz ist schwach. Korinther, 1. Korinther 15, 56, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Also ich tue die Sachen jetzt gerade nicht mehr irgendwie auf dem Ärmel schütteln, das ist wirklich biblisch. Ja, das, bis jetzt war doch keine gute Aussage über das Gesetz, wie das mit dem neuen Bund irgendwie was zu tun haben könnte, wo wir daraus profitieren würden. Jetzt geht's aber richtig los, weil vorher haben wir jetzt von den 10 Gebote gehabt. Bitte, Timo, lass uns die 10 Gebote, ja? Nimm die 600 irgendwas andere weg, aber lass uns die 10. Ansonsten war der Konfi-Unterricht umsonst. 2. Korinther 3, Vers 7. Das Gesetz ist der Dienst des Todes. Und dann steht da wirklich mit Buchstaben das Gesetz, das mit Buchstaben in die Steine eingegraben war. Es waren nur 10 Gebote, die in Stein eingegraben, eingemeißelt worden sind. Alle anderen waren irgendwie aufgeschrieben. Und da sagt Paulus das. Ja, ein bisschen frech. Da ziehst du wirklich den Teppich unter die Füße weg. Wenn der Paulus sagt, die 10 Gebote, sagt er hier, ist der Dienst des Todes. Weil, wenn du nur eins von denen brichst, dann brichst du das ganze Gesetz. Und wenn du das Gesetz brichst, dann bist du unterm Fluch. Und wenn du unterm Fluch bist, dann lebst du in Tod. Du kannst die 9 halten, wenn du willst, aber eins wirst du brechen. Sabbat haben wir alle nicht gehalten, weil gestern haben wir nämlich Rasen gemäht. Ihr lacht? Ja? Der Jude, der wird euch das, ja, mit mir so, oh, wir Christen, wir sind da frei, wir interpretieren. Also Vater, Mutter, Ehren, das machen wir schon. Sabbat machen wir jetzt Sonntag. Da meinen wir auch bloß 10 bis um 12 Uhr morgens damit. Wer das Gesetz nur irgendwo gebrochen hat, hat das ganze Gesetz gebrochen. Okay, machen wir weiter. Euch wird es ja nicht langweilig, gell? 2. Korinther 3, 9. Das Gesetz ist der Dienst der Verdammnis. Und dann lesen wir Römer 8. Das jetzt in Christus ist was? Nimmer? Keine Verdammnis. Ja, wer Mathe gelernt hat, Gesetz gleich Verdammnis, Christus gleich keine Verdammnis, also Christus gleich kein Gesetz. Macht Sinn, gell? Ihr seid noch nicht so begeistert wie ich. Boah. Ah, 2. Korinther 3, 10. Das Gesetz hat keine Herrlichkeit im Vergleich zu dem neuen Bund. 2. Korinther 3, 11. Das Gesetz vergeht, nur der neue Bund bleibt bestehen. Das ist 2. Korinther 3, 14, 15. Wo auch immer das Gesetz gepredigt wird, bewirkt es verstockte Sinne und ein verdecktes Herz. Es macht zu in dir anstatt auf. Galater 2, 16. Das Gesetz rechtfertigt niemand. Du kannst noch so viel probieren. Galater 2, 19. Wir Christen sind dem Gesetz gestorben. Oh, Galater 3, 1. Wer vom Glauben gehört und den kennengelernt hat und zurück zum Gesetz geht, ist dumm. Ist ein Idiot. Ihr geliebten Idioten, sagt er, Paulus. Was reitet euch? Galater 3, 21. Falls das Gesetz funktioniert hätte, hätte Gott es benutzt, um uns zu retten. Galater 3, 23, das Gesetz war unser Gefängnis. So, jetzt. Philipper 3. Das sagt Paulus, dass all das, was er unterm Gesetz erlangt hat, ja, was er da erreicht hat, ist Skubala. Ja, auf Deutsch kannst du es so machen, ist halt Kacke. Das heißt wirklich, Skubala ist Kacke. Ja? So, ich erachte all das, in das, was ich im Gesetz versucht habe, in der Selbstrechtfertigung, in dieser Selbstheiligung, in dieser Selbsthinarbeitung zu diesem Gott, der scheint so weit weg ist, wo ich da so richtig stolz dann auf mich war. Und wenn du es nicht geschafft hast, dann hättest du halt ein bisschen mehr beten sollen, weil ich bete ja auch. Da ist so wenig mitfühlendes Mitleid und echtes Erbarmen da in der Selbstgerechtigkeit mit jemand, der noch zu kämpfen hat mit Sachen. Weil da ist so eine, das Gesetz ist hart. Und du wirst hart, wenn du in dem Gesetz lebst. Absolut. Das habe ich in mir selber erfahren. Und jetzt Hebräer. An wen ist der Brief geschrieben? Okay, das ist keine Fangfrage. Hebräer, okay? Passt jemand auf? Okay. Die Jungs und die Mädels, die sind in diesem Gesetz groß geworden, ja? Das war das Gesetz. Du liest Psalm 119. Das ist ja... Die haben... Das Gesetz war ein und alles. Das binden die sich überall hin, ja? Das seht ihr da bei den orthodoxen Juden. Da hängen überall Sachen runter. Von der Haare am Gürtel. Das Gesetz an der Türe, an den Türpfosten. Überall das Gesetz. Und dann sagt... Wer auch immer den Hebräerbrief geschrieben hat, war wahrscheinlich lieber anonym. Wollte sich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen lassen. Na, dass da irgendwann mal ein Steckbrief. Das Gesetz ist schwach. Okay, das ist dein Fundament. Dein Leben lang hast du auf diesem Fundament aufgebaut. Dann kommt jemand her und sagt, das Gesetz ist schwach. Das Gesetz ist nutzlos. Und hat noch nichts zur Vollendung gebracht. Microphone drop. Ja, das probier's. Ist halt Kacke. Oh, Hebräer 10. Das Gesetz ist nur ein Schatten von den Dingen, die kommen wird und macht niemand vollkommen. Okay? Habe ich jetzt so ein bisschen ein Bild von dem alten Bund, von dem Gesetz zeigen können, was durch die Brille Jesu, wie Jesus den alten Bund sieht. Der alte Bund ist gut und heilig, ja? Macht dich aber nicht gut und heilig. Da kannst du noch so viel singen, tanzen und klatschen. Da wirst du nicht gut und heilig. Amen? So. Unser Fehler wäre jetzt, okay. 1980, da gab es Deutschland in zwei verschiedene Formen noch, ja? Da gab es die DDR und da gab es Westdeutschland, Made in West Germany, ja? Und in dieser DDR gab es ein bestimmtes Denksystem, da gab es ein bestimmtes Verhaltenssystem, da war alles anders als wie im Westen. Und dann kam, was war das, 89? Die Vereinigung. Und auf einmal Was haben wir in Epheser vorher gelesen? Die, die ihr fern wart und die, die ihr nah wart, die sind alle zusammengekommen in Christus. Und jetzt gibt's nicht mehr Ost und West, sondern nur noch eins. In Christus nur noch eins. Und jetzt wäre der Fehler, und es tut Leuten weh, wenn man jetzt immer noch in dem alten Denksystem denken würde. Wenn es um alles gehen wird, ja? Innen, außenpolitisch, wie nah ich mit meinen Nachbarn zu, wie Angst ich vor meinen Nachbarn haben muss, wie viel verraten wird, wie viel bespitzelt wird. Wenn all das, wenn ich so weiter denken würde, dann würde ich zwar in dieser Vereinigung leben, würde aber so tun in meinem Denken und auch in meinem Handeln, als ob es das nicht geben würde. Ja? Jeder sagt aber, nee, Deutschland ist vereint, ganz klar. Und der große Fehler, den wir machen können, ist, jetzt hat uns Jesus einen neuen Bund vorgestellt in sich. Und jetzt, und der hat aber, der ist so ganz anders als dieser alte Bund. Der Fehler, den wir machen könnten, ist jetzt zu sagen, also gut, Jesus, der alte Bund, den kennen wir. Du warst ja das Opferlamm. Also gut, dann nehmen wir den alten Bund einfach nur so, wie er ist und substituieren dich einfach für das Lamm. Dann lebt man noch in dem alten Bund weiter, aber jetzt haben wir halt Jesus. Das wäre absolut katastrophal. Aber genau so machen wir es. Ja? Dieser Gott ist immer noch da drüben, sehr weit weg. Ich bin noch nicht nah bei ihm. Ich bin noch nicht mit ihm vereint. Da ist noch kein Frieden zwischen mir und Gott. Wenn ich was angestellt habe, dann muss ich immer noch durch den Weg dieser Opferbuße. Früher war es ein Lamm, ein Ochse, eine Taube, was auch immer. Jetzt muss es durch Jesus sein und verstehen, dass das immer, alles, was ich anstelle, hat entweder eine Konsequenz auf wie nah ich oder wie weit weg ich von Gott bin. Und das ist katastrophal, denn wir haben diesen neuen Bund noch gar nicht umarmt. Vom Denken her leben wir immer noch in dem alten Bund und haben jetzt einfach nur das Lamm und Jesus halt austauscht. Huh! That's dangerous. Denn das war nicht das Herz Gottes. Könnt ihr nur mit? Ich schreie gerade ein bisschen, ich weiß, aber das ist... Oh. Okay, legt euch mal selber die Hände auf. Das heißt, alles, was unter dieser Hand ist, ist gesegnet mit Offenbarung und Begegnung mit Jesus. Amen. Dann leg nochmal die Hand auf den Nachbar auf. Und dann lass einfach trinken. So, aus eurem Innersten werden ein paar Ströme lebendigen Wassers fließen. Von daher, lass es einfach mal reinfließen. Manche von uns sind es noch gar nicht gewöhnt, lebendiges Wasser weiterzugeben. Oder auch zu trinken. Da muss es Zeit jetzt zu lernen. Das ist ganz einfach, darf man wirklich kindlich sein. Einfach Augen zu und Mund auf. So, wunderbar. Jetzt hat Abraham mit Gott ja einen Bund geschlossen. Oder eigentlich andersrum, Gott mit Abraham. Gott schließt mit Abraham einen Bund. Und Gott macht alles in diesem Bundesschluss. Ja, wer die Geschichte kennt, Abraham, Gott kommt zu Abraham und sagt, hey, hol mal ein paar Tiere, ich werde mit dir einen Bund schließen. Und Abraham so, oh yes, Bund mit Gott, ist ja super. Und schlachtet so die Tiere und ist bereit, weil du musst ja, das ist ja wie eine Hochzeit auch, ja, das so, ich will, du willst und ja und ich und bis der Tod uns scheidet. Und ist bereit, mit Gott den Bund einzuschließen. Und dann was passiert? Ein tiefer Schlaf fällt auf Abraham. Ja. Knocked out. Und jetzt schließt Gott, während Abraham schläft, also mehr auf Gottes Seite kann es gar nicht sein, schließt Gott mit Abraham, der aber schläft, der da gar nichts gerade damit zu tun hat, den Bund mit Abraham. Und gibt sein Ja der Menschheit und sagt, Abraham, durch dich werden Nationen gesegnet. Abraham, ich bin dein Gott. Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und der Abraham sagt gar nichts. Der gibt kein Versprechen ab. Da Von der Menschenseite konnte Abraham bis dahin, es gab keinen Mensch, der diesem Bund gerecht wird. Und Gott ist geduldig und hat Jahrhunderte, Jahrtausende gewartet, bis endlich der Mensch Christus, Jesus, an der Stelle Abrahams das Ja sagen konnte als Mensch zu dem Ja, das er gegeben hat. Versteht ihr? Das ist der Mittler Christus. Der Mittler ist Gott selber, der sagt Ja zu der Menschheit, und Gott der Mensch, der sagt Ja zu Gott, und beide sind treu und werden ihr Wort nicht brechen. Denn es gibt eine Beise, also einer, Christus. Christus Gott und Christus Mensch. In ihm und nur in ihm gibt's den neuen Bund. Er ist nicht der Anfänger des Bundes und dann machen wir irgendwie weiter. Der Bund existiert nur in Christus, ist der Bund. Huh! Deshalb kann ich auch nicht irgendwie fern von Christus sein. Ich kann nicht irgendwie sagen, ich glaube an dich, aber du bist noch... Nein! In Christus. Und nur da ist der Friede zwischen Gott und Mensch. Oh, denn ich merke, dass Gott sein Ja zu mir gesagt hat, mir gegeben hat. Und ich durch Jesus, den Mensch, das Ja auch Gott gegenüber habe sagen können. Und ich stehe einfach nur drin und schau Christus zu, wie er in sich den Bund schließt. Und ich darf daran teilhaben. Amen. Wie viel Verantwortung lässt es noch auf deiner Schulter, an dem Bund irgend noch was tragen zu müssen? Null. Das ist sehr gefährlich, weil jetzt haben wir Angst, ja, dann werden ja alle voll apathisch. Dann macht ja niemand mehr was, ja? Dann gehen sie ja nicht mehr evangelisieren. Dann will ja auch niemand mehr mit seinen Nachbarn irgendwas zu tun haben. Dann spendet ja niemand mehr was. Aber wenn du in Christus lebst, du kannst gar nicht anders. Du wirst ja verwandelt in sein Ebenbild. Oh. Und sein Charakter, sein Wesen, seine Frucht wird ja groß in dir. Anyway, du bist mit Christus gekreuzigt. Und dieser neue Bund ist nicht nur, dass Jesus stellvertretend für dich gestorben ist, sondern dass du mit Christus gestorben bist. Ja, versteht ihr das? Der alte Mensch ist echt tot. Ganz kurz Schweif in den Tod des alten Menschen. Der ist tot. Ja? Du bist mit Christus gekreuzigt, wenn es mir nicht glaubt. Römer 6, Vers 8. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Kolosser 3, 3. Denn ihr seid gestorben, euer Leben ist verborgen in Christus, mit dem Christus in Gott. Römer 6, 6 und 7. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Ja, du bist tot, du bist tot, du bist tot. Du bist mit Kreuz. Der Bund ist ohne dich geschlossen und trotzdem auf mysteriöse Art und Weise warst du, ohne dass Jesus dich gefragt hat, mit ihm am Kreuz. Du standst nicht davor und hast nur zugeguckt und sagst, oh, vielen Dank, dass du mir meine Sünde vergibst. Nein, du bist mit ihm gekreuzigt. Denn nur wer mit Christus gestorben ist, hat Anrecht darauf, mit Christus auferweckt zu werden. Nur wer mit Christus gekreuzigt ist, kann auch in dem neuen Leben, das Überwinderleben ist, leben. Leben, leben. Ja? Du bist, aber du musst verstehen. Deutschland ist schon vereint, aber wenn du immer noch denkst, es gibt Ost und West, dann lebst du an der Einheit vorbei. Du bist eins mit Christus. Aber wenn du immer noch denkst, dass was zwischen dir und Gott steht, wenn du immer noch denkst, dass der alte Mensch doch noch irgendwie da umherläuft, dass er immer noch mal wieder da aus dem Grab rausguckt und du ihn immer noch irgendwo wieder kreuzigen musst, dann lebst du an der Einheit, an dem Eins mit Gott sein vorbei. Denn er hat sich mit dir vereint. So, und jetzt, genau deshalb, weil ich ja mit Jesus gestorben bin und auch jetzt mit Jesus auferweckt worden bin, jetzt kann ich all das lesen, was ich in der Bibel lese, ob alt oder neu, das Testament, Und es ist keine Anforderung mehr, der ich gerecht werden muss, sondern das ist jetzt ein Identitätszuspruch. Epheser sagt, hey, früher wart ihr Kinder der Finsternis, jetzt seid ihr Kinder des, jetzt seid ihr Licht, lebt als Kinder des Lichts. Wenn du unter dem Gesetz lebst, das denkt, ich muss diesem Gott doch gerecht werden, dann liest du, lebt als Kinder des Lichts. Also, was muss ich tun? Was, wie sieht es aus? Ich muss das tun, ich darf das nicht tun. Hier sagt Paulus aber, wisst ihr, wer ihr seid? Ihr seid Licht. Lebt in dem, wer ihr wirklich seid. Ihr müsst euch nicht anstrengen, zu tun, zu leben, als ob ihr es nicht wärt, sondern ihr seid Licht. Jesus sagt nie zu seinen Jüngern, probiert's mal, um Salz zu sein. Oder hey, versucht mal, ein bisschen mehr Licht zu sein. Er sagt, nee, ihr seid. Ja? Wir haben immer versucht, Herr, mach mich zum Salz. Du bist. Hey, ich will Licht sein. Du bist. Glaub's doch endlich mal. Du bist. Jedes auch Gebot, das wir lesen, wo wir merken, wow, das könnte ich ja nie erfüllen, sagt der Mensch Christus Jesus. Aber es ist in mir schon erfüllt. Und ich kann jetzt in dieser Identität leben, dass ich zum allerersten Mal kann ich meinen Vater und meine Mutter ehren. Zum allerersten Mal kann ich vergeben, weil mir vergeben ist. Zum allerersten Mal kann ich lieben, weil ich geliebt bin. Zum allerersten Mal kann ich aus diesem alten Muster der Sünde oder dieses Verhalten, das einfach destruktiv ist, raus, weil dieses Muster mit Christus gestorben ist. Und das ist die gute Nachricht. Jungs, Mädels, wenn ihr irgendwelche Probleme habt mit, jetzt kann ich eine ganze Liste aufzählen, was auch immer das ist, ja? Wo wir versuchen, irgendwie entweder Gott zu gefallen oder irgendein Loch in uns noch zu stopfen. Ob das durch Filme, ob das durch Musik, ob das durch Drogen, Alkohol, ob das durch Pornografie, ob das durch Sex ist, ob das durch Essen ist, ob das durch Urlaub ist, ob das durch Chillen ist. Das ist alles mit Christus gestorben. Alles. Alles. Wirklich alles. Und dieser neue Mensch, der kann sagen, zum allerersten Mal bin ich frei, Gott wirklich so nachzufolgen, weil ich ja in seinem Ebenbild erschaffen bin. Ich bin heilig, deshalb kann ich jetzt auch heilig leben. Ja? Schnappt euer Nachbar, legt die Hände auf und sagt, du bist heilig. Du bist heilig und du bist gerecht. Du bist vollkommen gemacht und du hast den Wohlgefallen Gottes auf dir. Guck denen in die Augen und sag, Gott grinst dich an. Wirklich. Gott grinst dich an. Ja. So. Dieser neue Bund, wo keine Distanz mehr ist zwischen dir und Gott. Versteht ihr das? Der hat auch keine Angst vor deiner Sünde. Denn, da kommen wir nachher noch drauf. Bevor es die Sünde gab, hat er die Sünde schon überwunden. Ha! Ja! Das versteht keiner, aber es ist gute Nachricht. Bevor es das Problem gab, hat er das Problem schon gelöst. Das kann nur Gott. Wirklich. 2. Korinther 5, da schreibt Paulus, dass Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass er in Christus die ganze Welt mit sich versöhnt hat. Auf der Bibelstelle, da redet man nur den ganzen Tag drauf um. Er hat dich geschnappt, er hat deinen ungläubigen Nachbarn geschnappt. Ja, er hat den Juden und den Heiden geschnappt. Ja, er hat den Atheist, den Agnostiker und den Pietist geschnappt. Und ein paar Katholiken noch mit reingenommen. Und hat sie alle mit sich versöhnt. Wenn Gott die Welt mit sich versöhnt hat, lest mal, was da steht, oder lest nicht, hört mir zu. und ihnen ihre Übertretung nicht zurechnete. Ja? Gott hat nämlich in Christus die Welt mit sich versöhnt und hat gesagt, Welt, du schuldest mir nichts mehr. Frech. Sehr gute Nachricht, aber sehr dünnes Eis. Ja, für uns Evangelikale. So, ah, was machen wir dann mit unserer Bußtheologie? Gott sagt, du schuldest mir nichts mehr. Jetzt das Vorrecht, das wir haben, sagt Paulus hier, er hat uns das Wort der Versöhnung gegeben. Und wir dürfen jetzt in die Welt rausgehen und sagen, hey, lasst euch mit Gott versöhnen. Steh mal auf hier. Ja, ich bin Gott, natürlich. Wer mag hier einen Jan? Ja, ich bin Gott und Jan ist die Welt. Ist eigentlich so Kosmos, okay? Gehört noch viel mehr als nur die Welt dazu, aber ist alles. Und Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt. Mach mal nix. Mit sich versöhnt. Alright? Da war kein dagegen mehr, sondern ein Wow mit dir. Jetzt aber ging es immer um Beziehung. Von Adam und Eva bis hin zur Hochzeit des Lammes wird es immer um Beziehung gehen. Es ging immer um Beziehung. Und jetzt sagt Gott zur Menschheit, du schuldest mir nichts mehr. Ich bin mit dir versöhnt. Die Botschaft jetzt ist, hey, du als Menschheit, willst du ohne Gott leben? Ja? Willst du dich ihm zuwenden? Sei mit Gott versöhnt. Das liegt an dir. Aber es wird nimmer von der Menschheit verlangt, zu Gott zu kommen. Denn dieser Gott im Johannes 1 heißt, er ist uns erschienen. Gnade und Wahrheit sind in Christus gekommen. Hä? Ja, Gott wartet nicht hier auf seinem heiligen Berg und sagt, hey, ich habe alles gemacht, jetzt komm mal zu mir. Nee, Gott sagt, ich habe mich mit dir versöhnt. Du, willst du mit mir in Beziehung leben? Das ist jetzt die gute Nachricht. Willst du mit mir Beziehung leben? Vielen Dank. Versteht ihr das? Wir haben Buße, Umdenken, Umkehr ist jetzt wirklich ein Hinwenden zu Gott. Nicht, dass wir uns, weil selbst wenn wir so sind, Gott steht vor uns. Ist ein bisschen frustrierend, wenn du von Gott weg willst. Ja? Psalm 139, ich will dahin. Überall ist Gott, selbst in der Hölle. Da geht, das ist nochmal ein ganz anderes Fass, das wir da aufmachen. Nicht heute. So. Und dieses Lamm, das in der Offenbarung steht, Offenbarung 13, Vers 8, das Lamm, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet war, spricht da von Jesus. Okay? Das Lamm war schon geschlachtet, bevor der erste Tag begann. Okay? Ja? Bevor Gott mit dem Schöpfen angefangen hat und er hat gewusst, wenn ich jetzt anfange, ich glaube nicht, dass Gott alles vorher bestimmt, aber ich glaube, dass er alles vorher weiß. Ja? Und er weiß einfach, das ist da und das ist da und das ist da und da passiert irgendwann mal ein Abwenden der Menschheit von mir. Adam und Eva verstecken sich vor Gott. Und sagt Gott, das ist gar kein Problem. Denn bevor wir überhaupt mit dem anfangen, es gibt ein Lied, wo eine Zeile heißt Redemption, better than perfection. Ja? Die Erlösung, die immer schon das. Adam und Eva waren zwar in Harmonie mit Gott, im Frieden mit Gott, aber, wenn ich das mal ein bisschen bildlich sagen kann, immer noch getrennt von ihm. Zwei Wesen. Adam hier und Gott hier, okay? Und Jesus wollte schon immer, dass es eins ist. Immer schon eins sein mit ihm. Und er hat gesagt, okay, das machen wir so. Die werden sich von mir abwenden. Und dann werden es die mal ein paar tausend Jahre probieren. Das werden sie nicht schaffen. Und dann werde ich kommen und alles mit mir versöhnen. Alles in mir vereinen. Und endlich Frieden zwischen Mensch und Gott schaffen in mir. Das Lamm, bevor es den Sündenfall gab es die Verherrlichung des Menschen schon. Ich habe keine Ahnung, wie er das hinkriegt hat. Aber deshalb ist er Gott und nicht ich. Ich sag's euch bloß. Ich glaube, dass da die Donner nachher noch ein bisschen drauf eingeht. 1. Petrus 1,20. Es war im Voraus von Grundlegung der Welt erkannt. Oh, er war im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt. Aber am Ende der Zeiten offenbar geworden, um euretwillen. Ja? Das, was schon passiert ist, ist dann vor 2000 Jahren endlich manifest geworden. Alles war schon immer da. Das Kreuz war schon immer da. Deshalb sagt Paulus, ich predige nichts mehr anderes als das Kreuz Christus, den Gekreuzigten. Denn mit dem Kreuz hat alles angefangen. Das Kreuz stand schon vor der Schöpfung. Wie? Keine Ahnung. Aber das... Oh. Von daher, was macht dann Sünde tot? Wo ist dein Stachel? Sünde im Vergleich zu Jesus? Kein Vergleich mehr. Denn alles, was passiert ist, ist in Christus schon passiert, wo er gesagt hat, ich bin schon der Auferstandene. Ja? Die Menschheit hat es dann vor 2000 Jahren endlich gesehen und geoffenbart bekommen. Aber das Geheimnis gab es schon immer. Christus in dir, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Hoho. So. 2. Timotheus 1,9. Nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben worden ist. Ja? Du hast Gnade gehabt. Du bist, sag mal anders, du bist in Christus gefunden worden, bevor du in der Sünde verloren warst. Weißt du, was es mit dir macht? Keine Angst mehr, da gibt's keine Distanz mehr. Gott panikt, schiebt keine Panik, wenn du sündigst. Gott muss da nicht irgendwie denken, ah, schick mal ein paar mehr Engel, führ bitte heute ein bisschen. Nein, es ist in, da ist so ein, deshalb lacht der, der im Himmel sitzt, lacht. Er sagt, oh, es ist alles vollbracht. Es ist alles vollbracht. Und da, wo du noch sündigst, das siehst du noch nicht genau, wer du bist und wer Jesus ist. Aber es ist alles vollbracht, du bist in mir. Und je mehr du in dieser Gnade, in dieser Offenbarung, in dieser Einheit wächst, umso mehr fällt dieses alte DDR-Denken ab. Das ist einfach nicht mehr deins. Du lebst in dem vereinigten Reich Gottes, in diesem Eins, in dieser neuen Schöpfung, in Christus. Das bist du. Leg mal die Hand auf deinen Nachbar. Sag, du bist ganz neu gemacht. Du bist wirklich ganz neu gemacht. Alles ist neu. Puh, den alten Menschen gibt's nimmer. Puh, gute Nachricht. Den alten Menschen gibt's nimmer. Den alten Menschen gibt's nimmer. Das glauben manche von euch noch nicht. Den alten Menschen gibt's nimmer. Ha. Amen. Amen. Steh mal schön auf. Bisschen schütteln. Ha. Darf ich wieder hinsetzen? Ihr seid voll gehorsam heute. Das ist sehr gut. Willst du weitermachen? Ein bisschen. Mhm. Okay. Uwe hat gerade was Gutes gesagt. Hey, das ist sehr einfach für uns zu sagen. Ja klar, Gesetze halten wir ja nimmer, weil Lamm geschlachtet, um Gott zu gefallen, habe ich noch nicht. Ja. Oder irgendwas so in der Richtung geopfert. Aber es gibt so viele Gesetze, die wir heute einfach uns selber auferlegen, wo wir denken, das ist ein moralischer Anspruch, den ich an mich habe, den Gott an mich habe. Und für mich, das Ausschlaggebende für mich ist, wo ich merke, wo ich unterm Gesetz bin, ist, wenn in mir ein Schuldgefühl, ein Schamgefühl und ein Gefühl der Distanz aufkommt, wenn ich das nicht einhalte oder wenn ich das übertreten habe. Ja? Durch das Gesetz kommt Verdammnis. Okay? All das. Und damit meine ich gar keine guten Vorsätze, ja? 1. Januar kommt bald wieder, da hat jeder von uns gute Vorsätze, dann haben wir alle eine Diät und gehen alle joggen und machen alle irgendwas Tolles oder lesen 40 Tage in der Bibel. Aber das ist der Anspruch, den wir denken, dass Gott an uns hat. Da freut er sich mehr über dich, wenn du das machst. Und das lässt du dich auch spüren, wie auch immer. Ja? Dann bist du gesegnet, dann fühlst du dich näher im Lobpreis, dann kriegst du mehr Geld oder dann, keine Ahnung, bist du weniger krank. Was auch immer wir für Konsequenzen in unserem Verständnis haben, das Einhalten oder das Brechen dieser Ansprüche, dieser Gebote hat. Ganz praktisch, Bibel lesen. Die Bibel ist so gut. Ich lese die Bibel. Ich lese gern und ich lese oft. Und ich würde sie jedem wärmstens empfehlen. Wenn du nicht die Bibel liest, dann verpasst du einfach was. Das ist so. Aber die Bibel ist nicht deine Errettung. Und die Bibel ist auch nicht deine Beziehung mit Jesus. Wenn deine Beziehung mit Gott an einem Buch festgemacht ist, dann hat der lebendige Gott aber ein Problem. Denn er spricht manchmal Sachen, die ein bisschen größer sind als das Buch. Petrus, ja? Auf einmal sieht er eine Vision und sagt, schlachte und iss. Von dem ganzen Zeugs ist unrein. Bis dahin hat seine Bibel gesagt, mach das nicht. Versteht ihr das? Und Gott ist einfach derjenige, er ist der Lebendige, er ist das lebendige Wort. Er macht auch die Bibel lebendig, aber es ist Heiliger Geist, der das macht und nicht die Bibel selber in sich. Greife ich jetzt gerade die Bibel an. Das ist dann die allerletzte heilige Kuh, die wir dann schlachten. Ja? Das Wort Gottes ist mehr als die Bibel. Wenn ich das Wort Gottes auf die Bibel reduziere, dann habe ich ein Problem. Weil dann interpretiere ich nämlich die Bibel nach meinem Verständnis und durch mein Gottesbild. Und das ist sehr gefährlich. Aber wenn ich Beziehung mit ihm habe, dann kann ich sagen, hey Timo, lies mal das, denn so meine ich das wirklich. Wow. Ja? Gibt es ein paar andere Sachen, die man machen sollte und nicht machen sollte. Oh ja, du wirst Christ und dann hast du 2, 3, vielleicht 4 Wochen eine Gnadenzeit, ums Rauchen aufzuhören. Ja? Ganz im Ernst. Und dann, aber jetzt hat sich bekehrt, jetzt wollen doch jetzt mal ein bisschen Frucht sehen von dieser Bekehrung. Ja? Dieser Anspruch, den wir haben, so muss es auch. Und natürlich, Paulus sagt, ihr seid Licht, lebt als Licht. Aber wenn Gott an dieser Baustelle gerade rumschafft und ihm das da wurscht ist, welchen Anspruch habe ich dann, das auf eine Person aufzulegen und sagen, das muss sich in deinem Leben jetzt aber verändern. Gott sagt, ja, aber das ist doch viel wichtiger, dass er einfach gerade lernt, dass er absolut in mir lebt und geliebt ist. Und wenn er sein ganzes Leben lang raucht, dann ist es wahrscheinlich nicht das Gesündeste. Aber, ja, das ist vielleicht jetzt wird es dünner als Eis. Okay, aber versteht ihr, wir haben für jede Sünde, was auch immer das ist, haben wir eine bestimmte Gnadenfrist. Und wenn die hat jeder von uns irgendwie, ja? Und wenn wir die überschreiten, dann werden wir uns selber schuldig, dann denken wir werden Gott gegenüber schuldig und die Gemeinde denkt, wir sind schuldig. Ja, du müsstest dich doch jetzt bis jetzt aber verändert haben. Und wir dürfen ganz klar den Anspruch, den Christus in uns hat, aber der ist nicht an uns, das ist Christus, der groß wird und sagt, hey, du, in mir brauchst du gar nicht mehr sündigen. Das ist einfach, es gehört nicht mehr zu dir. Aber das ist nicht, weil du versuchst, es zu lassen, sondern du wächst einfach in diesem, wer ich wirklich bin. Und wenn du merkst, wer du wirklich bist, dann fällt alles von dir ab, das nicht zu dir gehört. Und es sagt dir Gott auch ganz klar, hey, das gehört nicht zu dir und das gehört nicht zu dir. Und so, das Leben als Licht sieht nicht so aus. Dann merkst du, stimmt. Die ganze Sache, wo ich versucht habe, hier einen Schmerz zu füllen oder dort irgendwas oder hier irgendwo, brauche ich jetzt nicht mehr, weil ich bin in Gott. Es ist genug. Gibt es noch ein paar andere Sachen? Ja? Haben wir das verstanden? Aber für mich ist wirklich das Ausschlaggebende, was in mir persönlich abgeht, wenn ich diese Ansprüche an mich selber halt oder brech. Wenn ich sie halt, dann fühle ich mich voll gut. Ja, dann habe ich es verdient. Heute ist voll der Durchbruchstag, weil ich habe nämlich gerade 40 Tage Fasten hinter mir. Okay? Und wenn das darf natürlich sein. Fasten ist gut, wenn ihr wollt, fastet. Ja? Aber Fasten, um Durchbruch mit Gott zu erlangen, wenn er da ein Durchbruch ist, okay? Die ganzen Sachen, wo ich merke, da scheint es da irgendein Anspruch an mir und wenn ich dem Anspruch genüge, dann bin ich ein bisschen näher an Gott und wenn ich dieses Gebot, dieses Gesetz, diese Anforderungen breche, dann fühle ich mich weiter von Gott weg. Und diese Scham, diese Verdammnis, das ist genau das, was es ist, Verdammnis. Es heißt auch, das Gesetz, an dem Gesetz wurde Tadel gefunden. Denn das Gesetz tadelt. Das ist genau das. Das Gesetz macht immer das. Und Christus macht genau das Gegenteil. Er sagt nicht so, sondern so. Ja? Und wenn irgendwas in mir noch sagt so, dann merke ich, wow, da ist noch ein ungöttlicher Anspruch an mein Leben. Okay?